hier bei dem Case war das Setup und der Verkaufsstart auf Marktplätzen ungefähr dreimal schneller, als wenn man es parallel mit dem Online-Shop gemacht hätte. Das heißt, man hat erhebliche Geschwindigkeitsvorteile und bekommt dadurch halt einfach direktes Feedback und Insights vom Markt. Gerade wir sind da ja sehr stark, dass man über Marktanalysen genau herausfindet, Mensch, wie tickt der Markt, wie kauft er, welche Produkteigenschaften sind wie wichtig. Und diese ganzen Insights kriegst du natürlich irgendwie in so einem Online-Shop nicht, ne, sondern die kriegst du, wenn du da mit Marktplatzfokus dich auch ja, den Daten von anderen bedienst, weil du in diesem Wettbewerb eben einsteigst und stattfindest.
Ahead on Marketplaces, der Podcast für mittelständische Unternehmen. Präsentiert von MoveSell, deinem Partner für Amazon-Strategien und Tools. Mit Moritz Meyer und Florian Vettel.
Moin Flo.
Moin Moritz, grüß dich.
Heute unser Thema, warum starten viele B2B-Unternehmen, also traditionelle Hersteller, immer mehr erst auf Marktplätzen und dann eventuell nachgelagert auf Online-Shops. Wir haben viele coole, konkrete Beispiele mitgebracht und würden gerne aufzeigen, wie das auch optimal funktioniert. Aber bevor wir reingehen, was ist denn so bei uns passiert?
Ja, leider die ein oder andere hat es sicherlich auf LinkedIn mitbekommen. Unser AOM, und dann meine ich den AOM Kosmos, das heißt AOM Events, aber auch unser AOM Podcast, haben den Red Bull Ideenwettbewerb gewonnen. Sehr, sehr nice. Das wurde jetzt verkündet. Ich würde mal kurz erzählen, wie das dazu gekommen ist, weil es irgendwie eine ganz witzige Story ist, finde ich.
Es war sehr aufwendig, ne? Ich habe gehört, du hast sehr viel Zeit investiert.
Wahnsinnig viel Zeit, ja. Also es war halt auf der OMR, das war so eine Kooperation von OMR und Red Bull. Die haben überall auf der Messe so kleine, das kann man sich vorstellen, wie so Telefonboxen aufgestellt, wo man reingehen konnte und dann in einer Minute seine Idee vorstellen konnte. Also wir sind da morgens hin zur Messe, schon auch ein bisschen müde, irgendwie 4 Stunden geschlafen, weil wir hatten ja unser AOM auch am Vorabend, ein bisschen spät dran durch den Verkehr, das war irre. Dann haben wir es aber doch gerade noch so geschafft, unseren Stand irgendwie aufzubauen. Ich musste nochmal auf Klo und bin dann irgendwie dahin. Und dann bin ich an dieser Pitchbox da vorbeigekommen und die Jungs und Mädels von Red Bull haben die gerade so aufgebaut und meinten, okay, da muss jetzt mal einer rein, weil wir müssen checken, ob alles funktioniert ich kannte die und dann meinten die, komm, stell dich da mal rein, kriegst auch einen Red Bull. Und dann meinte ich, eigentlich muss ich auf Klo, aber mache ich kurz, bin dann rein und hab dann gemerkt, okay, zu gewinnen gibt's einen Ein-Tages-Workshop mit Philipp Westermeier im Headquarter von Red Bull, also im Hangar 7, ich glaube, das ist das Headquarter, in Salzburg. Und das passt ja an sich wie die Faust auf Auge so zu unserem AOM, weil wenn sich irgendwie jemand richtig gut mit Business-Events auskennt und Podcast, dann halt Philipp. Ja, und dann irgendwie bin ich da rein und hab halt einfach mal drauf losgequatscht, so was wir mit dem AOM bisher so gemacht haben, wie sich das Ganze entwickelt. Und bin dann auch irgendwie, hab den Timer gar nicht richtig gesehen, der da an der Seite lief und bin auch mitten im Satz unterbrochen worden.
Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass du dich nicht kurz halten konntest.
Ja. Darum mache ich Podcast, ne? Damit das irgendwo mal hinkommt, alles.
Okay.
Das irgendwie bin ich mitten im Satz unterbrochen worden und bin dann raus, fand die Idee ganz witzig, aber hat mir jetzt auch nicht sonderlich große Chancen ausgemalt. Ja, und dann irgendwie vor knapp 2 Wochen kam dann irgendwie eine Nachricht, ihr habt den Hauptgewinn gewonnen.
Ja, richtig nice. Also finde ich auch sehr passend und vielleicht schließt sich hier der Kreis. Falls du dich erinnerst, unser allererstes AOM-Event ist ja sogar erst circa ein Jahr her, im Mai, meine ich, 2022 vor der OMR, ne, passt ja auch, und im Alten Mädchen, direkt neben dem Messegelände, wer war da auch oder wer hat auch den anderen Teil der Location gebucht, OMR Reviews. Von daher, ich glaube, hier schließt sich der Kreis und geil, dass du die Chance da für uns genutzt hast.
Ja, absolut. Also absolut. Das macht natürlich ein bisschen heiß auf mehr, aber ist natürlich auch jetzt irgendwie wahnsinnig passend gewesen. Ne? Also coole Sache.
Vielleicht
ich bin gespannt. Wir werden berichten.
Vielleicht auch passend zu deinem Wording AOM Community. Das versuchen wir ja gerade immer mehr zu etablieren, dass AOM schon viel mehr ist als nur unsere Eventreihe. Na klar, der Podcast heißt so. Da haben wir auch gerade frischen Update auf der Webseite. Da haben wir jetzt einen eigenen Reiter. Und da sieht man dann auch, dass wir einen Eventbereich haben, Podcastbereich und auch ganz neu einen Stammtischbereich. Das heißt, es gibt jetzt auch etwaige Stammtische für Vendoren, für Seller, aber auch ganz neu für Otto Market, Otto Advertising. Das vielleicht so als kleiner Hinweis, dass wir da wirklich eine coole Community versuchen aufzubauen.
Da hat mir übrigens gestern Melanie geschrieben von Otto, Head of Retail Media, und meinte, ja, ich muss gesehen, dass ihr da einen Stammtisch macht. Irgendwie soll ich mal spontan mit rein, hätte Lust. So, ganz, ganz geil.
Ja, da haben die meist auch Bock drauf. Also die erste Version lief jetzt schon sehr gut. Und ich glaube, das ist cool, wenn die auch dann direkt nochmal Fragen mitnehmen können, Fragen beantworten können, man vielleicht auch direkt wichtige Punkte eskalieren kann.
Ja, absolut. Alright, aber das ist nicht alles, was passiert ist. Du hast auch ein, zwei Sachen dabei. Schieß mal los.
Genau, ich wollte kurz über unser Führungskräfte-Training-Coaching sprechen. Da haben wir vor einigen Monaten den Michael engagiert, der sich darauf seit einigen Jahren spezialisiert hat. Und da haben wir alle unsere Führungskräfte, also Teamleads, reingeschickt, aber auch unsere Berater, die ja in ihrem Team auch sehr viel mit Führung, mit Teamführung zu tun haben. Und da gab es jetzt 4 Basis-Workshops, die, meine ich, jetzt gestern abgeschlossen wurden. War, glaube ich, sehr intensiv für alle, aber gab sehr, sehr positives Feedback. Und ja, ich freue mich, dass wir diesen Schritt gegangen sind, denn ich hatte mich am Anfang damit sehr tief beschäftigt, mir genau angeguckt, was wirklich vermittelt wird, weil ich halt vermeiden wollte, dass wir da irgendwie Theorie durchballern, sondern dass das Ganze wirklich irgendwie was bringt und die Leute auch Bock drauf haben und abgeholt werden. Und das scheint so zu sein, weil es gab Feedbacks wie krass, wie man durch irgendwie einfache Gedankenbeispiele, einfache Modelle, wie es dann irgendwie Klick macht und man Situationen anders angeht. Es gab auch das Feedback, dass es einfach nochmal das ganze Team noch mehr zusammengebracht hat, weil viel mehr Verständnis da ist, was eigentlich so die einzelnen Challenges ist, die jeder so hat. Denn die sieht man halt im Alltag auch im Büro nicht. Auch wenn du eine gute Kommunikation hast, dich täglich austauscht, mal mit dem Team zusammen essen gehst, am Ende macht jeder zu 90% seinen Kram. Und das freut mich natürlich total zu hören, dass ich glaube, dadurch das Verständnis im Team auch nochmal extrem wächst. Und ja, wir haben jetzt dadurch ein paar Erkenntnisse, Learnings abgeleitet. Was läuft schon gut? Wo gibt es noch Schwächen? Wo müssen wir auch nochmal ran? Und leiten dadurch jetzt davon jetzt Impulse ab. Zum Beispiel wird es ein Impuls-Workshop zum Thema Selbstorganisation und zum Thema Führen auf Distanz geben. Finde ich auch sehr passend. Wir haben ja viele auch, die full remote bei uns arbeiten. Und danach gehen wir auch ins 1:1-Coaching über, was, glaube ich, auch viele cool finden, dass sie da in einem sehr geschützten, neutralen Rahmen einfach einen Sparringspartner haben, um ihre Potenziale und auch Situationen zu besprechen.
Ja, ich bin auch sehr happy drüber. Also ich bin ehrlich, ich war am Anfang ein bisschen kritisch, so wie das denn jetzt so werden wird oder ob das wirklich jetzt nur so allgemeine Themen sind, wo jeder sagt, okay, irgendwie nice to hear, dass ich das mal gehört habe, aber dass das jetzt wirklich so eine gute Anwendung findet von den Leuten und die so positiv berichten, ist auf jeden Fall eine super Erkenntnis. Und da haben wir, glaube ich, auch mit dem Michael jemanden, der da von der Persönlichkeit ganz, ganz gut passt, ne? Und das ist ja auch super wichtig. Ich meine, da hattest du dich ja auch ganz gut umgehört mit mehreren, dass das irgendwie auch jemand ist, der jung ist, passende Erfahrungen hat und irgendwie menschlich passt. Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Komponente dabei.
Ja, mein Learning ist auch ganz klar, dass es halt sehr erfrischend mal ist und sehr wichtig, dass du diese externen Impulse reinholst, nicht jetzt nur, was das Knowledge angeht, keine Frage, also ich glaube, wer als Gründer oder Geschäftsführer, wie wir, sagt, man kann alles beibringen, der irrt sich und das machen wir eben auch nicht, aber unabhängig mal von dem Wissen sind auch diese externen Impulse cool, weil die sehr ernst genommen werden, ne? Weil wir haben natürlich auch im Team sehr viele fachliche Schulungen, auch wir beide geben mal Impulse ins Team rein, da passiert schon recht viel. Aber wenn das nochmal von extern kommt, da will man irgendwie ja auch gut dastehen, man will sich präsentieren, man nimmt das doch nochmal ernster und das finde ich auch ein cooles Learning, dass das so ein bisschen die Mischung macht, da wenn du jemanden von extern reinholst, dass das alle wirklich sehr ernst nehmen und sich da sehr, sehr viel Mühe geben.
Ja, definitiv.
Genau, ansonsten, ich freue mich auf nächste Woche, da machen wir beide ja einen Halbjahres-Recap und geben die Planung fürs nächste halbe Jahr, aber auch für die nächsten Jahre durch. Und da freue ich mich drauf. Die letzte große Präsentation hatten wir ja auch zum Abschluss letzten Jahres gemacht und eben Anfang des Jahres. Und ja, man merkt, dass danach immer viele auf einen zukommen, nochmal wieder motivierter sind, nochmal wieder viel Sinnhaftigkeit sehen. Und ja, für uns, glaube ich, auch eine ziemlich wichtige Präsi, wo man wieder merkt, du kannst noch so gute Kommunikation haben, du kannst noch so gute Kommunikation in Teams haben. Viele freuen sich einfach nochmal direkt von uns als Gründer, einfach mal unsere klare Einschätzung zu hören, die auch mal kritisch sein kann, die nach vorne gerichtet ist, die aber auch aufzeigt, was man eigentlich alles so als Team geschafft hat, was ja im Alltag auch gerne mal untergeht und was, glaube ich, auch viele immer erst im Nachhinein sehen.
Ja, absolut. Und das, da muss man sich auch wirklich immer bewusst, also es wurde ja auch bewusst eingefordert, absolut zu Recht. Weil man selbst natürlich, wenn man selbst in ganz, ganz vielen Themen halt drinsteckt, natürlich immer das Gefühl hat, das große Ganze gut im Blick zu haben. Aber man vergisst dann doch von Zeit zu Zeit irgendwie, dass es Leute gibt, die isoliert in ihren Bereichen extrem stark sind und dementsprechend da auch einen kleinen Fokus, einen sehr engen Fokus haben, den auch brauchen. Aber für das für die wahnsinnig wichtig ist, zu wissen, irgendwie, dass das Schiff in die richtige Richtung fährt. Und dementsprechend glaube ich auch super wichtig und freue mich drauf.
Ja, okay, ich würde sagen, wir starten unser Thema. Heute habe ich ja schon eingeleitet, geht es darum, warum immer mehr B2B-Unternehmen im ersten Schritt auf Online-Marktplätzen wie beispielsweise Amazon starten und nicht unbedingt direkt mit dem eigenen Online-Shop. Warum ist das so? Warum ist das der richtige Weg? Ich würde gerne erstmal eine Statistik, eine Studie reinbringen, die das vielleicht auch im ersten Schritt schon mal begründet. Die ist von Future of Retail und hier sieht man sehr schön, dass in den letzten 5 Jahren E-Commerce allgemein um ca. 11% gewachsen ist und Marktplätze um 30%. Und das ist in der Dachregion sogar noch krasser. Da haben wir ungefähr 3% im E-Commerce-Bereich und 18%, also das 6-fache Wachstum auf Online-Marktplätzen. Und ich glaube, das betont sehr schön, warum es neben vielen anderen Gründen, neben vielen anderen Argumenten, auf die wir gleich eingehen, auch global, makroökonomisch nicht unbedingt der falsche Schritt ist, direkt auf Marktplätze zu setzen.
Ja, definitiv. Fand ich auch sehr spannend, als ich es gehört habe. Ich würde vielleicht noch mal eine Sache ergänzen. Na, da geht es für mich ums B2B-Einkaufsverhalten. Natürlich geht es jetzt hier im Podcast in der Folge heute primär darum, dass halt irgendwie B2B-Unternehmen auch mal Schritte in Richtung B2C-Unternehmen und irgendwie wie man da vorgehen kann im Hinblick auf die Priorisierung von Marketplaces und Online-Shops. Aber auch das B2B-Einkaufsverhalten verändert sich und dementsprechend würde ich da gerne mal einen kleinen Exkurs machen, weil wir haben uns ein, zwei Umfragen mal angeschaut und eine Umfrage unter anderem unter B2B-Einkäufern ergibt, dass bereits ca. 72% der Online-Plattform, 72% der B2B-Einkäufer Online-Plattformen für die Recherche und den Einkauf von B2B-Produkten nutzen. Und 55% gehen davon aus, dass sich die Ausgaben jetzt ganz speziell auf Amazon bezogen in den nächsten Jahren weiter deutlich steigern werden. Und auch ein großes Unternehmen wie Gartner prognostiziert, dass bereits 80% der B2B-Verkaufsinteraktion zwischen Händlern und Käufern bis 2025 über digitale Kanäle erfolgen wird. So, und für mich ist das ehrlicherweise auch ganz logisch, denn es wächst ja auch eine neue Generation an Einkäufern heran, die ihre Standards, zum Beispiel schneller Versand, einfacher Produktvergleich, also das, was man auch aus dem B2C Konsumentenverhalten kennt, das übertragen die auch auf ihr B2B-Einkaufsverhalten. Und ich glaube, das sieht man aktuell und wird man in den nächsten Jahren noch viel stärker sehen. Und auch aus der Perspektive macht es total Sinn, sich für B2B-Unternehmen eben damit zu beschäftigen, wie das in den nächsten Jahren sein wird.
Ja, ich würde dann auch direkt überleiten zu unserem ersten und auch, würde ich sagen, besten Beispiel, was bestätigt, was du gerade gesagt hast, denn hier kommt vieles zusammen. Wir haben hier mit Original Löwe, ein Kunde von uns, seit einigen Jahren eben ein klassisches Traditionsunternehmen, was das alles vereint. Das heißt, dass wirklich auch auf B2B-Kunden ausgerichtet war, so groß geworden ist, das Ganze natürlich nur offline. Du kannst gerne mal skizzieren, wie bei denen der Weg zu Online-Marketplaces stattgefunden hat. Vielleicht vorab, weil es vielleicht ganz cool ist. Hier kann man einfach sagen, dass wir beide, auch damals tatsächlich wir beide noch persönlich, weil so viel mehr Leute gab es nicht, ist ja wirklich einige Jahre her, Anfangszeiten zu unserer Gründung, das geschafft haben. Es war sehr zäh, die zu enablen, eben in die Online-Welt, in die Marktplatzwelt einzusteigen und dann irgendwann als Amazon-Vendor zu starten. Ich weiß noch, wie wir da vor Ort saßen, auch mal direkt mit dem der Gründerfamilie, mit dem Geschäftsführer, mit dem Vertriebsleiter gesprochen haben. Alles super, super konstruktive Gespräche, die haben das absolut verstanden, aber uns eben auch die etwaigen Hürden, die wir heute aufzeigen wollen, aufgezeigt, warum das alles gar nicht so einfach ist und gar nicht so schnell geht. Und das fand ich ganz cool, weil wir beide, glaube ich, da lange dran genagt haben und heute sagen können, das war richtig, die sind dem treu geblieben und führe doch gerne mal aus, was da passiert ist.
Ja, vielleicht irgendwie so eine so ein kleiner Blick in die Vergangenheit, weil ich ganz witzig finde, ich musste da gerade dran denken, wie wir überhaupt zu dem Unternehmen gekommen sind. Ne? Also als ich damals noch in der Uni war, habe ich tatsächlich eine Vorlesung, ich habe so einen Gastvortrag von Randolph, das ist der von der Gründerfamilie, der das Unternehmen auch heute noch leitet. Und der hat so ein bisschen über das Unternehmen erzählt, die es ja mittlerweile seit 100 Jahren gibt. Die sind Hersteller von Scheren aller Art, sowohl irgendwie Gartenscheren als auch Industrieschere, und haben irgendwann mal die Amboss-Schere erfunden. Also ein Hidden Champion hier aus Norddeutschland, aus Schleswig-Holstein. Ein paar Jahre später habe ich mich dann an den Vortrag von Randolph erinnert in der Uni und saß dann beim Fußball hier beim Holstein Kiel hinter ihm und dachte, Mensch, das ist er doch. Und habe ihn dann einfach mal irgendwie auf die Schulter geklopft und dachte mir, Mensch, irgendwie, ich habe dich doch vor ein paar Jahren in der Uni gehört. Wir haben jetzt ein Unternehmen gestartet, irgendwie MoveCell, das und das machen wir irgendwie. Ist das vielleicht mal ganz interessant, dass man über das Thema Marketplaces B2C spricht? Und meinte, ja, irgendwie coole Initiative, kommt doch mal vorbei. So, und dann saßen wir da halt.
Wir saßen nicht nur einmal da.
Wir saßen nicht nur einmal da. Und auch das, es war auch damals wie heute, glaube ich, bei diesen klassischen B2B-Unternehmen einfach erforderlich, weil die kennen halt B2B. Und das sind ganz andere Strukturen, Prozesse. Und da kann man nicht einfach mal sagen mit dem Fingerschnipsen, ja, wir machen jetzt auch irgendwie B2C zum Beispiel über Marktplätze. Und dementsprechend muss man da natürlich viel vorab sich mit Fragestellungen beschäftigen. Das Gute ist, wir haben das jetzt das Ganze schon zigmal gemacht. Das heißt, wir wissen genau, welche Hürden da für diese B2B-Unternehmen entstehen, welche Fragen man sich stellen muss. Aber es hat damals damit angefangen, dass wir einfach mal aufgezeigt haben, Mensch, schaut doch mal, die Leute suchen aktiv schon auf Marktplätzen wie Amazon nach euch und eurer Marke. Ne? Mal ein ganz einfacher Tipp für alle B2B-Unternehmen, gebt doch einfach mal eure Marke in den Suchschlitz ein auf Amazon. Und in dem Moment, wo da dann Suggests kommen, also Suchvervollständigungsvorschläge, dann ist da auch ein gewisses Volumen drauf. Und auch das haben wir aufgezeichnet, da waren die erstmal baff. So, ja, wir sind doch eine B2B-Marke und wie kann denn das sein? Wir verkaufen hier unter anderem Schlauchscheren, also sehr irgendwie B2B-lastig für Installationsbetriebe, Gärtnereien und. Hier wird ja im Endkundenbereich richtig nach uns gesucht. So, das war irgendwie erstmal spannend. Ja.
Vor allem auch wieder aufzuzeigen, dass Produkte schon online sind.
Ja.
So, aber wie sind sie online? Wer verkauft sie eigentlich? Das ist natürlich für die etwas wie, ja klar kennen sie Amazon, klar haben sich das auch schon mal angeguckt, aber wer verkauft da wirklich unsere Scheren? Sind das Großhändler? Sind das irgendwelche kleineren Händler? Natürlich auch direkt festgestellt, dass die Produktdatenqualität oder wie der Kunde es eher ausdrücken würde, irgendwie die Attraktivität der Produktseite, die Bilder wirklich einfach Crap waren. Und das hat natürlich dann hellhörig gemacht.
Ja, ich saß witzigerweise vor ein paar Tagen mit dem Verkaufsleiter von Kniepacks, sehr stark im Bereich so Zangen, zusammen. Und selbst der meinte, ja, Original Löwe, die kenne ich. Das ist auch ein Partner von denen in bestimmten Bereichen. Er meinte, ja, die sind ja auch auf Amazon recht stark. Und das ist natürlich so Props vom B2B-Unternehmen zum B2B-Unternehmen. Das ist natürlich irgendwie eine coole Sache.
Ja, und was man, finde ich, hier auch nochmal zusagen muss, Original Löwe ist wirklich ein Unternehmen extrem starker Herstellerkompetenz mit einer extrem starken Netzwerk beziehungsweise internationalen Charakter. Ne? Das heißt, sie waren ja wirklich auf der ganzen Welt schon vertreten, aber halt eben offline im B2B-Sektor mit ganz, ganz viel Erfahrung. Und was mein Punkt ist, mit einer sehr wertvollen Händlerstruktur beziehungsweise mit allgemein das Unternehmen sehr hohen auch moralischen Standards, dass man eben darauf auch wirklich Wert legt und nicht jetzt irgendwie einfach irgendwas macht, sondern wirklich das Ganze auch abspricht beziehungsweise schaut, dass man die Händler nicht verärgert. Das heißt, es ist ja eine riesen Herausforderung, die ja wirklich sehr ernst und fair angegangen sind.
Ja. Ja, absolut. Ich muss sagen, Unternehmen, was einen absolut fairen, rücksichtsvollen Umgang mit Handelspartnern pflegt. Darum haben wir nachher das Thema Handelspartner nochmal als einzelnes Thema dabei, weil wir natürlich wissen, dass die meisten klassischen B2B-Unternehmen natürlich auch zum großen Teil da sind, wo sie so heute sind, durch die Handelspartner. Und dementsprechend kann man nicht sagen, alles schlecht, sondern man muss das entsprechend irgendwie sehr vorsichtig angehen, das Thema sehr bewusst. Mhm. Genau, aber jetzt.
Was waren die Punkte, also was würdest du sagen, waren dann die Punkte, warum sich Original Löwe dafür entschieden hat, auf Amazon durchzustarten?
Ja, also man muss ganz klar sagen, die bestehende Infrastruktur von Amazon, dass die so mitgekommen ist, war auch einer der Hauptpunkte, denn man muss nichts vormachen, die sind halt von Prozessen, von der ganzen Logistik, vom Packaging, vom Kundenservice und so weiter nicht auf Endkunden eingestellt. Ne? Und Amazon bringt da natürlich zum großen Teil logistische Kompetenzen mit, nehmen den Kundenservice ab und wir eben als externer starker Partner haben uns damals direkt dann irgendwie um Strategie, Marketing und sowas gekümmert. Das heißt, die konnten, ohne jetzt irgendwie intern groß umzubauen, mit viel neuem Personal, viel neuen Kompetenzen, erstmal recht lean starten. Das heißt, bestehende Infrastruktur auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Dann der überschaubare Invest. Also hätten die jetzt irgendwie parallel mit einem Online-Shop gestartet, wäre das ein unfassbar großer Invest auch gewesen, weil sie sich um ganz, ganz viele Themen auch selbst hätten kümmern müssen. Und sich ganz viele verschiedene externe Lösungen mit Warenwirtschaft und alles extern zusammenpuzzeln hätten müssen. Ist alles möglich, ne? Ganz, ganz ohne Frage. Aber ist halt erstmal mit einem größeren Invest verbunden. Und dann, was wir jetzt auch heute sehen, das Thema Internationalisierung. Amazon gibt es mittlerweile in knapp 30 verschiedenen Ländern und Löwe natürlich auch, ne, gab es auch schon, und dementsprechend war es für die auch damals ein Thema, okay, wir sind ja schon auf der ganzen Welt, das heißt, auf der ganzen Welt kennt man unsere Produkte, wie gesagt, seit 100 Jahren, und dementsprechend haben die natürlich auch Lust, da auch international sich zu entwickeln, und dafür hat natürlich auch Amazon so eine gewisse Infrastruktur geboten, dass man sagt, okay, auch internationale Expansion ist viel, viel zeiteffizienter machbar als jetzt mit so einem Online-Shop im ersten Schritt, und dementsprechend, waren das ja so die Hauptgründe für den Start damals.
Ja. Ich würde noch ergänzen, das Thema Personal oder Expertise im Team. Das heißt, auch hier kann man denen gar keinen Vorwurf machen. Man muss daran denken, das war jetzt nicht irgendwie letztes Jahr, vorletztes Jahr, das ist gute 5 Jahre her. Das heißt, natürlich hatten die nicht jemanden im Team, der die Funktion als Marketplace oder E-Commerce Manager einnehmen kann, wie auch, und welches B2B-Unternehmen hatte das, ne? So, das heißt, man spricht natürlich direkt mit Vertriebsleiter, und das fand ich auch ganz cool. Das ist natürlich auch eine Challenge, und irgendwo würden wir natürlich auch empfehlen, dass man sich schnell jemanden holt, haben die sozusagen ja auch gemacht, aber die Challenge hat ja auch jeder am Anfang, darf man auch nicht vergessen. Es gibt nicht direkt jemanden, du holst dir nicht direkt jemanden, und wenn, musst du ihn auch erstmal finden, der das ganze Thema irgendwie aufbauen kann, wenn du noch ganz, ganz frühphasig bist und erstmal eruieren musst, wie funktioniert das alles, ersten Schritte gehen. Und das fand ich war auch sehr cool, diese Art der Zusammenarbeit, dass sozusagen wir als Agenturseite das alles übernehmen. Klar, als Vendor wird ja auch was von Amazon abgenommen, aber das ist natürlich auch ein Thema. Was müsstest du halt alles aufbauen, um halt einen wirklich funktionierenden Online-Shop erstmal aufzusetzen?
Ja, an der Stelle muss man einfach sagen, mal High Five an Jürgen, der das damals als Ansprechpartner von uns angegangen ist, keine Berührungspunkte vorher damit, aber trotz dessen, dass er schon einige Jahre im Beruf ist, ganz andere irgendwie Kompetenzbereiche hatte, das Thema sehr offen angegangen ist, sich da schnell eingelesen hat und ganz klar auch die Grundlagen innerhalb von Löwe dann da geschaffen hat. Ja. Und jetzt mittlerweile haben sie ja auch jemanden mit E-Commerce-Expertise geholt, aber das natürlich auch erst basierend auf bestehenden Säulen, die erstmal aufgebaut werden mussten, mit uns, mit denen intern. Und das ist schon eine Art Transformation, die da über Amazon eingeleitet wurde. Und da kann man sich als Original Löwe auf die Schulter klopfen. Das so gemacht zu haben in der Zeit, ist eine starke Leistung.
Ja, vor allem haben wir, finde ich, auch einiges dazu gelernt. Denn man darf nicht vergessen, das war wirklich so die Anfangszeit auch, wo die ersten Agenturen entstanden sind. Wir waren ja auch einer der First Mover damals, und da gab es halt noch nicht so viele Erfahrungswerte. Und da war er natürlich jemand, der super tief in den ganzen Vertriebsstrukturen drin hängt und auch typische Lieferantenverträge natürlich kennt. Ja. So, und da plaudere ich jetzt nicht aus dem Nähkästchen, das sind jetzt keine irgendwie internen Details, sondern das betrifft ja wirklich jedes Unternehmen. Da hast du natürlich erstmal viele Fragezeichen und du bist vielleicht auch erstmal erschrocken, wenn du dann den Standardvertrag von Amazon bezüglich Vendor liest oder liest, was typische Zahlungsziele sind und was es auch an Katalogen für Strafzahlungen gibt. Und da musst du natürlich auch so denken, okay, geht man das jetzt irgendwie mit? Ist das normal? Was können wir mitgehen? Wo bleiben wir hart? Wo verhandeln wir? Total spannende Themen, die ja oft wirklich zu kurz kommen und alles irgendwie so ein bisschen zu einfach klingt, die du als Unternehmen ja auch erstmal leisten können musst und auch wollen musst.
Ja, definitiv. Also man muss auch sagen, er hat da damals einen starken Vertrag ausgehandelt und das war auch für uns, wie du schon sagst, super interessant zu sehen, wie die sich dem halt annähern, Wie dann auch bis zu einem gewissen Grad die Erfahrungen, die sie mit anderen Handelspartnern halt machen, auf Amazon natürlich erstmal übertragen werden von Löwe an Erwartungshaltung gegenüber Amazon. Aber das einfach was ganz, ganz anderes ist. Und trotzdem haben sie es damals geschafft, da einen guten Vertrag auszuhandeln. Wir haben das auch mit eng begleitet und da muss man einfach sagen, okay, es war spannend zu sehen und haben die schon damals gut gemacht. Vielleicht ja. Ein letzter abschließender Punkt zu Löwe, weil wir haben noch ein paar andere Cases dabei. Die ursprüngliche Strategie zielte natürlich darauf ab, irgendwie Endkunden zu erreichen, weil Amazon schon primär als Endkundenkanal auch gesehen wurde. Aber wir haben unter anderem durch die Suchanfragen, die da eingegeben und ausgewertet wurden von uns, bemerkt, Mensch, da gibt es eine Überraschung, da sind ja ganz viele Handwerksbetriebe, Installationsbetriebe, Kleingärtnereien und so weiter dabei, die auf so einer im ersten Schritt als B2C-Plattform platzierte Plattform wie Amazon kaufen. Das war für uns alle interessant zu beobachten und haben wir auch bei anderen Cases noch gesehen. Das heißt, das geht so ein bisschen wieder zurück zum vorherigen Punkt. B2B-Einkaufsverhalten verändert sich, hat man hier schön gesehen und dementsprechend lohnt es sich da, erste Schritte zu machen als B2B-Unternehmen, trotz dessen, dass natürlich heute der Mammutanteil der meisten B2B-Unternehmen noch direkt mit den Händlern stattfindet. Ja.
Und da schließt sich der Kreis. Das heißt, Original Löwe ist ein gutes Beispiel dafür, wie man als traditioneller Hersteller D2C beziehungsweise Online-Markt für Endkunden erschließt, aber gleichzeitig auch weiter an B2P-Käufer rankommt, weil das natürlich auch ein starker Wachstumsmarkt ist, auch auf Amazon.
Definitiv. So, jetzt gehen wir mal in einen ganz anderen Bereich, nämlich im Bereich Schuhpflege und Schuhsohlen. Du hast uns die Barmer-Gruppe mitgebracht. Was erwartet uns hier?
Genau, die Barmer-Gruppe, auch ein traditioneller Hersteller, führend im Bereich Schuhpflege und Schuhsohlen, also alles rund um Schuhe, die seit über 100 Jahren existieren, auch international in über 50 Ländern weltweit tätig sind. Habe hier nochmal einen ganz witzigen Slogan von denen mitgebracht, der so ein bisschen bekräftigt, wie stark die sind, wie stark die aufgestellt sind. Und zwar sagen die, 30 Millionen Füße werden jedes Jahr durch Barmer glücklich gemacht und 37 Millionen Schuhe werden jedes Jahr gepflegt. Das sind natürlich ordentliche Hausnummern. Und trotzdem kommen wir hier aus dem traditionellen Offline-Handel und haben natürlich, das kann man sich jetzt vorstellen, riesige Schritte vor sich, um sozusagen online aktiv zu werden. So, was ist hier passiert? Ja, wir betreuen Barmer jetzt auch schon eine ganze Zeit. Die sind auf uns zugekommen, da waren die schon als Vendor aktiv. Aber wie sind sie überhaupt dieses Vendor-Modell reingekommen? Bei denen war das so, dass die eigentlich auch direkt an Endkunden verkaufen wollten, dann aber auch das typische Problem hatten, okay, wir möchten unsere Händler nicht verärgern, das ist ja eigentlich unser Standbein, können wir nicht machen, haben sie das Amazon-Vendor-Modell gefunden, wo sie ja sozusagen nicht aktiv auftreten, weil Amazon auftritt. Das hat auch soweit gut funktioniert und jetzt kann man einmal ausholen, kam die typische Phase, die haben wir auch in ein, zwei Podcasts schon mal beleuchtet. Amazon geht immer mehr Richtung Profitabilität, crappt immer mehr raus und möchte nur bestimmte Produkte auch auf Amazon verkaufen. Das heißt, die brauchten eine weitere Säule, weil Amazon als Vendor nicht mehr alles eingekauft hat. Und die haben es ganz cool gemacht. Die haben jetzt, würde ich sagen, so ein bisschen das optimale Setup. Ich würde sogar fast sagen, so ein bisschen durchgespielt. Die sind als Vendor aktiv, machen da das, was richtig ist, haben einen eigenen Seller-Account für Produkte, die crapped sind. Also heißt aber Amazon can't realize any profit. Und haben noch eine extra D2C-Brand, Barmer Essentials, gebaut, die nur für Marktplätze bzw. für E-Commerce bestimmt sind. Weil wir werden es, glaube ich, nachher noch mal ein bisschen ausführlicher beleuchten. Ich habe natürlich weiter das Problem, dass ich viele Händler auf meinen Listings habe, kann auch vorteilhaft sein, die mir aber gegebenenfalls die Preise kaputt machen, die dann verkaufen. Ich möchte aber vielleicht als Hersteller selber verkaufen. Und ich würde sagen, hier haben wir echt einen krassen Hybrid gebaut, der alles abdeckt und wo du als traditionelles Unternehmen sagst, okay, Marktplätze funktionieren, die sind auch auf anderen Marktplätzen, das ist so viel sinnvoller, wir haben ein großes Lager, wir haben keine D2C-Prozesse, das kann Amazon als Vendor für uns übernehmen oder Amazon mit FBA im Fulfillment. Die Zielgruppe ist da, der Traffic ist da, unsere Marke ist bekannt, vieles spricht dafür und Barmer hat halt auch bis heute keinen Online-Shop.
Ja, was ich besonders cool finde, man sieht ja schon, dass die in der Entwicklungsstadium schon ziemlich weit sind, auch mit so einem hybriden Modell, wir wissen ja, was dazugehört. Und dass die dann halt sagen, okay, ja, wir respektieren unser Handeln, wir verstehen das und wollen deshalb gar nicht so auf unseren bestehenden Produkten in den Konflikt treten, sondern irgendwie suchen auch neue Wege über so eine eigene D2C-Marke, zeigt einfach, wie weit die sind. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr smart.
Und das ist total spannend, weil wir sind da regelmäßig mit denen in Austausch, nutzen auch unser Tool Robbed fürs ganze Content Monitoring, weil du kannst dir vorstellen, wie wichtig das hier ist, weil sowohl Seller als auch ein Vendor und etwaige Handelspartner da irgendwie an den Produktdaten vielleicht rumfingern und Amazon auch nochmal irgendwas verstellt. Ist natürlich bei denen essentiell, den ganzen Content, die Preise, die Buybox, die Händler zu monitoren. Wir sprechen halt oft mit denen und das ist total krass, wenn die mit ihren Top-Sellern mal out of stock gehen, vielleicht nicht schnell genug Ware da haben oder einfach der Ansturm extrem groß ist, musst du nur mit dem Finger schnipsen und schon ist irgendein Händler da, der irgendwie dann noch Ware hat und Restware verkauft zu deutlich höheren Preisen. Also es ist so spannend, wie dynamisch das ist.
Ja, definitiv, definitiv. Verkaufen die eigentlich die D2C-Marke exklusiv oder haben sie da auch Handelspartner drauf, weißt du das?
Das ist exklusiv und genau, natürlich aus den gewissen Gründen gebaut worden und würde ich sagen, ist hier ein gutes Beispiel für einen Hersteller, der dann nochmal eine wirklich exklusive D2C-Marke baut.
Ja, spannend. Was meinst du? Gehen wir zum nächsten Case?
Genau, dann erzähl doch mal was über Kronos, auch ein typischer großer B2B-Player.
Ja, ein B2B-Riese. Kommen aus Lettland und sind der führende Hersteller für Paletten und Palettenaufsatzrahmen. Um euch mal ein Gefühl dafür zu geben, die produzieren jährlich ungefähr 9 Millionen Palettenaufsatzrahmen. Das kann man sich vorstellen wie so eine Box auf so einer Euro-Palette. Und ca. 2 Millionen Paletten sind in den letzten Jahren extrem gewachsen, sind irgendwie mittlerweile über 600 Leute. Produkte werden in über 60 Länder auf der ganzen Welt exportiert und die haben halt auch als Ergänzung zum B2B-Bereich einen eigenen B2C-Bereich entwickelt, nämlich die Marke Upyard. Und da ist der Fokus ganz witzig auf Hochbeete gesetzt und generell viele Gartenprodukte, das heißt irgendwie Ranghilfen und. Und haben das mittlerweile auch weiter ausgeweitet, haben da aber ihre Herstellerkompetenz genutzt und haben einfach mal eine Marke als Projekt in einem deutlich anderen Bereich einfach mal als Pilot gelauncht, um halt mal zu schauen, ob man da eine gewisse Traction kriegt am Markt. Und das finde ich ganz interessant, weil sie hätten ja auch sagen können, okay, wir bleiben in unseren bestehenden Strukturen und machen das einfach über unsere ganzen Händler, also die wir bedienen. Nein, wir machen das komplett selbst und haben dann auch wieder so ein schönes, ich verwende da mal gerne das Bild so vom Speedboat-Tanker, also ein Speedboat neben deren normalen Geschäft irgendwie entwickelt und probieren sich da aus und gehen auch ganz klar den Weg ohne Online-Shop am Anfang über Marketplaces.
Ja, und ich meine, wir haben es jetzt schon ein paar Mal erwähnt mit, du brauchst als B2B-Unternehmen noch eine D2C-Marke oder in diesem Fall B2C-Marke, ist halt auch nicht so trivial. Ne? Das heißt, du musst ja auch irgendwie schauen, wo kannst du gewisse Kannibalisierungseffekte haben. Dann vor allem auch im Performance-Marketing musst du ja total aufpassen, dass du insgesamt als Unternehmen erfolgreich sein möchtest. Also gerade dieses so Multimarken-Portfolio, du musst das ganze Thema Markenschutz international kümmern. Also ist natürlich auch nicht mal so eben gemacht, wenn du so aus einem großen Unternehmen mit diesen Strukturen kommst.
Definitiv, definitiv. Lass uns mal ein bisschen über die Gründe sprechen, warum die sich dazu entschieden haben, das per Marketplace-Modell zu machen. Ganz klar Time to Market. Ne? Also grob gesagt, hier bei dem Case war der war das Setup und der Verkaufsstart auf Marktplätzen ungefähr dreimal schneller, als wenn man es parallel mit dem Online-Shop gemacht hätte. Das heißt, man hat erhebliche Geschwindigkeitsvorteile und bekommt dadurch halt einfach direktes Feedback und Insights vom Markt. Das heißt irgendwie, gerade wir sind da ja sehr stark, dass man über Marktanalysen genau herausfindet, Mensch, wie tickt der Markt, wie kauft er, welche Produkteigenschaften sind wie wichtig. Und diese ganzen Insights kriegst du natürlich irgendwie in so einem Online-Shop nicht, ne, sondern die kriegst du, wenn du da mit dem Marktplatzfokus dich auch den Daten von anderen bedienst, mal ganz stumpf gesagt, weil du in diesem Wettbewerb eben einsteigst und stattfindest.
Was übrigens hier, finde ich, auffällig ist, hier macht man nicht erst über Jahre gewisse Learnings, warum es schwierig ist oder welche Nachteile es auch hat, wenn man ohne neue Marke reingeht, sondern hat das Ganze vorab durchdacht, verstanden und eine große Strategie gebaut. Oft ist ja erst so ein bisschen, dass man irgendwann merkt, okay, wir haben Probleme, geht so nicht weiter und so weiter. Das finde ich hier ganz cool.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ein weiterer Punkt, Traffic und Umsatz ab Tag 1. Also wir müssen uns nichts vormachen, die entwickeln da jetzt gerade keine neue Kategorie. Klar für sich intern, aber generell gibt es natürlich diese Kategorie am Markt. Und da kriegen sie natürlich über die Marktplätze viel schneller und einfacher Zugang zu dem Markt. Und dementsprechend war direkt Traffic-Umsatz da, weil sie die Produkte, muss man auch sagen, bestimmten Features einfach besser gemacht haben. Und das war ja auch deren Grund, ne, zu sagen, okay, wir nutzen unsere Herstellungskompetenz, machen bestimmte Eigenschaften vom Produkt einfach besser, hochwertiger und haben klare USPs und überzeugen damit. Und das funktioniert ab Tag 1. Sehr, sehr cool.
Ja, okay. Ich würde sagen, wir haben jetzt recht viele Vorteile aufgezeigt und auch Best Practices. Lass uns auch nochmal Nachteile oder auch einfach typische Hürden beleuchten, die man dann doch hat, wenn man mit Marketplaces startet als traditioneller Hersteller.
Ja, muss man auch ganz klar sagen. Also da hat der Online-Shop einfach auch ganz, ganz klare Vorteile. Und für mich ist es auf Dauer, vielleicht mal um es einleitend zu sagen, keine Entweder-Oder-Entscheidung, sondern Marketplace und Online-Shops gehen früher oder später Hand in Hand. Das Ganze spielt zusammen und ist super wichtig. Und was jetzt so ein Nachteil ist, wenn man direkt irgendwie auf Marketplaces startet, ist auf jeden Fall die Abhängigkeit von der Plattform. Also man hat ja, wenn man jetzt zum Beispiel mit Amazon arbeitet, eine ganz hohe Abhängigkeit. Das heißt, wenn Amazon sagt, gewisse Vorgaben in der Händler-Performance werden nicht eingehalten, wie zum Beispiel dass der Zeitraum, in dem ich auf eine Kundenfrage antworte und so weiter. Und das ist für klassische B2B-Unternehmen häufig auch durchaus schwierig, weil man diese Vorlagen auferlegt bekommt, kann es eben auch mal dazu kommen, wenn die Plattform sagt, okay, ihr haltet euch da nicht dran, dann werdet ihr gesperrt. Ne? Und das ist natürlich eine große Abhängigkeit.
Ja, genau, also einmal die Abhängigkeit, dass du, das ist ja auch nicht selten, als jetzt auf Markenebene einen sehr hohen Share hast auf Marketplaces oder auch wirklich auf Amazon. Ist jetzt auch nicht selten, dass viele Marken, die wirklich gut abgehen, über die letzten Jahre bei 30, 40, 50, 60% vielleicht schon Online-Share liegen. Ja. Gerade wenn sie jetzt nicht über 10 Jahre schon einen Online-Shop aufgebaut haben. So, das heißt einerseits grundsätzlich die Abhängigkeit, dass man natürlich das Ganze ein bisschen diverse angehen sollte und was du schon eingeleitet hast, auch dieser, ich nenne es mal Totalausfall, den du eigentlich im Online-Shop nicht hast. Klar, im Online-Shop kannst du auch mal Sichtbarkeit verlieren über Google SEO oder über irgendwelche etwaigen Probleme vielleicht im Checkout, aber das hast du meistens dann sofort gesehen, sofort geregelt und hier hast du halt diesen möglichen Totalausfall im Seller-Bereich, dass dein Account gesperrt ist, dein Produkt gesperrt ist, du krasse Sichtbarkeitsverluste hast, weil du dich an die Regeln hältst oder wir haben es vorhin schon am Beispiel Barma genannt, im Bereich Vendor einfach deine Produkte gecrappt werden und das ist auch nicht etwas, ein Seller-Account baust du auch nicht in einer Woche auf, wo du dann erstmal sagst, okay, unsere Produkte werden nicht mehr eingekauft, irgendwie schwierig, wir haben den Umsatz eingeplant, wir haben die Produkte produziert, das hast du natürlich im Online-Shop nicht.
Ja, mir fällt gerade noch was ein, und zwar ein guter Punkt, den du gerade angesprochen hast, das ist, wenn der Anteil vom Umsatz über gewisse Plattformen zu groß wird. Das betrifft natürlich nicht nur Unternehmen, die jetzt Marketplaces starten, das betrifft auch Unternehmen, die einen Omnichannel-Vertrieb haben seit zig Jahren. Und neulich habe ich mit einem großen Hersteller von weißer Ware gesprochen, also Kühlschränke, Spülmaschinen und so weiter. Die sagen ganz klar, wir verkaufen normal natürlich viel über Bauhaus und so und wir sehen aber, dass der Umsatzanteil von Amazon an unserem Gesamtumsatz auf die 30% drauf zugeht und er darf eigentlich nicht über 30% gehen, weil dann ist die Abhängigkeit irgendwann halt zu groß, aber man will natürlich auch nicht den Umsatz jetzt bremsen, das heißt irgendwie eine schwierige Situation, die da entstehen kann.
Finde ich einen guten Punkt, weil genau was du sagst, würde ich sagen, passiert trotzdem oft, weil es läuft halt so mega gut, dann fällt es einem schwer und dann wird auch die Entscheidung nicht kurzfristig fallen, gerade wenn der Bestand da ist, dass man dem nachkommt oder man einfach sieht, hey, dass wir dieses Jahr abgehen, wir wachsen extrem, wir haben Bestand auch für unsere anderen Player und produzieren extrem viel auch für Amazon. Man nimmt das mit und ich würde behaupten, es entsteht dann aber diese Abhängigkeit oder dass man sich dann irgendwann denkt, okay, wir haben jetzt doch hier einen sehr hohen Share, weil ja, warum soll ich die Million nicht mitnehmen? Und im Gegensatz dazu, das finde ich ganz cool, das haben wir schon oft gesehen, große internationale Konzerne, also wirklich Global Player, die nochmal eine ganz andere Größe haben als so ein typischer Mittelstand, die haben das, finde ich, immer schon frühzeitig in, ich sag mal, in ihrem Regelwerk, in ihrer Strategie drin, dass die sagen, nee, wir haben kein Interesse, hier ein paar Prozent mehr zu machen. Das reicht uns schon, dass Amazon den und den Share hat. Wir wollen ja nicht abhängiger werden oder wir sind hier gerade in ernsthaften Verhandlungen mit Amazon. Ja, wir könnten mehr, ist uns auch klar, sagt auch Amazon immer. Aber möchten wir nicht aus den und den unternehmenspolitischen Entscheidungen beziehungsweise Strategien, dass die Abhängigkeit wirklich nicht so groß sein darf, weil die nennen das natürlich einfach einen Handelspartner.
Ja, und das betrifft insbesondere Hersteller, die von der Qualität alternativlos sind. Ne? Also ich habe jetzt wieder vor Kniebecks vor ein paar Tagen gesprochen und die sagen auch, Mensch, unsere Qualität ist so hoch. Ne, klar, wir sehen, da ist irgendwie Wettbewerb am Markt, aber ganz ehrlich, unsere Produkte überdauern teilweise irgendwie über 20, 30 Jahre irgendwie und da muss man nichts dran machen. Und die sagen, ja, das ist einfach alternativlos. Ne? Und klar, wir könnten das jetzt hier deutlich stärker noch machen. Aber die Leute werden früher oder später bei uns kaufen. Ne? Gerade finde ich bei solchen Herstellern mit so einer Qualität, obwohl ein Kniebecks das sehr gut macht, jetzt meine ich trotzdem nicht, dass es falsch rüberkommt, auch auf Amazon, haben die trotzdem natürlich eher so eine souveränere Haltung und sagen, ja, muss eigentlich jetzt gar nicht viel mehr werden.
Ja. Du hast natürlich, wenn du als Vendor startest, hatten wir ja das Beispiel jetzt Barmer und Original Löwe, auch erstmal keinen richtigen Zugriff auf die Kundendaten, weil du im Endeffekt einfach einen neuen Handelspartner hast, als Lieferant agierst. Ist, würde ich sagen, nichts Neues, ist aber natürlich im allgemeinen E-Commerce-Bereich schwierig, weil da natürlich die Kundendaten der Zugang dazu Gold wert sind. Man muss aber auch dazu sagen, es gibt auch viele Hersteller, die direkt als Seller starten oder schnell den Seller haben und dann hast du ja auch eigentlich auch direkt Zugriff darauf, musst vielleicht aber auch noch lernen, was du damit auch machst.
Ja, definitiv. Anderer Nachteil ist weniger Flexibilität. Also ganz klar, die Gestaltung von Produktseiten, die Erstellung von Konfiguratoren, wenn ich mir was zusammenstelle zum Beispiel, das Branding ist nun mal eingeschränkt. Ne? Amazon bietet gegenüber anderen Marketplaces da schon recht viele Gestaltungsmöglichkeiten, aber ich habe jetzt gerade bei komplexeren Produkten, die zusammengestellt werden, durchaus Probleme.
Ja, und das geht auch weiter. Ne? Das eine ist ja die reine Produktseite und Konfiguration. Ich habe gerade ein Beispiel von einem Hersteller für Akkus und Batterien im Kopf. Bei denen ist das Dienstleistungsthema extrem wichtig, die sozusagen so eine Akku-Reparatur anbieten. Und das ist auf Amazon schwer darzustellen. Auf eBay läuft das wohl besser. Im Online-Shop kannst du es ganz anders regeln. Das heißt, es gibt natürlich auch viele Hersteller, die coole Produkte haben, wo aber dieser Service-Dienstleistungsaspekt trotzdem ein wichtiger Faktor ist und der natürlich hier schwer abzubilden ist, weshalb man sich natürlich auch am Anfang erstmal grundsätzlich kritisch sind. Ja, okay, wie soll das funktionieren? Das ist essentiell für unsere Kunden.
Ja, ich meine, letztendlich wird ja auch durch viele Beratungen zu Recht irgendwie an Hersteller herangetreten, ne, die eine starke Produktkompetenz haben. Mensch, schaut, wie ihr da irgendwie Services noch mit integrieren könnt. Und das ist so häufig so sinnvoll. Ne? Ich denke jetzt allein in Hammer Sport AG, haben wir häufiger schon genannt, aber auch die haben eigentlich so einen Aufbauservice. Und da kann man jederzeit anrufen und, gerade wenn man etwas komplexere Produkte aufbaut. Und dass das so nicht geht, ne, oder bei Markisen oder sonst was, ist ein Nachteil. Ne? Und ich wünsche mir auch persönlich, dass das integriert wird irgendwann irgendwie bei Amazon, weil dieser Dienstleistungsaspekt bei bestimmten Produkten so sinnvoll ist.
Ja. Alright, hast du noch einen Punkt oder wollen wir abschließend nochmal darauf eingehen, wie ich mit meinen Handelspartnern umgehe, die es meistens ja schon gibt, also andere Verkäufer auf meinem Produktlisting?
Lass uns gerne reinstarten.
Ja. Okay, also es ist ein paar Mal schon gefallen. Ich würde sagen, es fällt auch fast in jedem Podcast, weil es natürlich einfach das Kernthema ist. Nochmal zur Erklärung, ich habe auf Amazon für ein Produkt eine Produktseite und dort können sich beliebig viele Verkäufer an das Produkt ranhängen. Es ist meistens wettbewerbsrechtlich auch schwierig, andere Händler kategorisch irgendwie auszuschließen als Hersteller, wenn mein Produkt erstmal offiziell im Handel war. Das heißt, jeder Mittelständler mit bekannten Marken, jeder Konzern hat eigentlich erstmal die Kernthematik, dass ich da ganz viele Händler drauf habe, die auch dieses Produkt zu beliebigen Preisen verkaufen können. Und wenn ich so ein bisschen aushole und an unsere Zeit vor, weiß nicht, sechs Jahren zurückdenke, würde ich sagen, war das ein absolutes Problem, wie der Beispiel Original Löwe mit den Gartenscheren. Ich würde es mal so salopp sagen, ja, es wird immer noch ernst genommen, es muss auch immer noch ernsthaft behandelt werden. Thema Händler- und Preismonitoring, können wir gleich mal drauf eingehen. Aber ich würde sagen, der Grundvibe ist eher, ja gut, ist halt so, wir müssen den Weg gehen, alle gehen den Weg und das wird halt auch irgendwie schon klappen und dann müssen unsere Händler irgendwie mit klarkommen.
Ja, was ich immer spannend finde, das höre ich wirklich von vielen B2B-Unternehmen, die sagen, für uns ist Amazon irgendwie so eine Art Tool, um die Situation unserer Handelspartner gebündelt im Blick zu haben. Ne? Wer bietet was an, zu welchen Preisen? In der Buybox, ne, da haben wir ja auch mit Rob nochmal eine etwas smartere Übersicht, glaube ich, gebaut, ein smarteres Tracking, können wir gleich nochmal kurz drauf eingehen. Die sehen natürlich, okay, meine Preisstruktur ist durch historisch gewachsene Strukturen mit Preisstaffeln in Mengenabhängigkeit und so weiter dermaßen kaputt aus Endkundenperspektive, wenn die sich alle auf einer Produktseite treffen. Und die Handelspartner denken sich natürlich auch, okay, warum ist der Handelspartner denn so viel günstiger als ich? Wie kann das denn sein? Weil man diese Kanaltrennung, die früher da war, damals an irgendwie gewisse Preispunkte oder Preisstaffeln geknüpft hat, das macht einfach irgendwie keinen Sinn. Und jetzt treffen die sich ja alle auf einer Produktseite und deshalb gehen bestimmte Marken einen krassen Ansatz. Ne? Festools zum Beispiel, sehr hochwertige Anbieter von Werkzeugen, sagen, zukünftig gibt es für unsere Produkte für alle die gleichen Preise ohne Preisstaffel für alle Händler, unabhängig von Einkaufsmenge, Vertriebskanal und, weil sie eben das erkannt haben, dass sich der Verkauf zentrieren wird zukünftig auf bestimmten Plattformen und das ist natürlich krass.
Ja, ich würde sagen, viele bauen das jetzt doch auch schon drauf, bauen das, sag ich mal, ein in ihre allgemeine Strategie, dass sie sich immer mehr überlegen, mit welchen großen Handelspartnern arbeiten zusammen. Ist keine Sache von heute auf morgen. Du hast lange Verträge. Das muss nach und nach umgebaut werden. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch aus dem eher so technischen Bereich auf unserem AOM mit einem Hersteller, die auch meinten, im Vendor-Bereich sind sie auf ihre Distributoren angewiesen. Das heißt, um da einmal noch auszuholen, du hast einmal auf der Produktseite einen gewissen Preiskampf oder einen Kampf zwischen verschiedenen Händlern. Das können viele Seller sein und der Vendor. Aber auch im Vendor selber ist es ja nicht immer der Hersteller, der das Produkt an Amazon verkauft, sondern auch etwaige Distributoren. So, und manche sagen da auch, wir sind auf diese Distributoren angewiesen. Da gibt es ja witzigerweise diese riesen Kehrtwende von Amazon, weil sie profitabler werden wollen und alle Zwischenhändler raushaben wollen. Dass es vielen jetzt auch untersagt wird, dass Distributoren die Markenprodukte verkaufen, wenn das auch direkt der Hersteller machen könnte. Das heißt, man merkt, dieses Thema ist super vielschichtig. Manche wollen auch mit denen zusammenarbeiten und manche müssen jetzt auch grundsätzlich umbauen, wie sie eigentlich mit Händlern zusammenarbeiten. Oder ganz einfach gesagt, man löst das wie Barmer, man baut halt eine exklusive Brand. Auch das dauert natürlich, bis du da das Volumen drauf hast, wie mit deiner Hauptbrand. Dadurch hast du es natürlich aber erstmal grundlegend eliminiert und kannst das sozusagen so als Sidetrack in Ruhe ungestört aufbauen.
Ja, was anderes, was man immer wieder sieht, wenn man jetzt keine komplett neue Marke gründen möchte, dass man einfach neue Produktbundles zum Beispiel mit neuen ERNs einfach rausbringt, die aber nicht an den Handel halt gehen und man deshalb dann alleine als Hersteller auf einem Listing ist. Da gibt es solche und solche Wege, was auf jeden Fall Fakt ist, ne, dass man Lösungen schaffen muss. Und da gibt es wirklich mittlerweile viele Best Practices.
Ja, und ich habe noch ein gutes Beispiel, dass das Thema angekommen ist, auch wirklich, was das Monitoring angeht, auch das regelmäßige Monitoring. Unserer Meinung nach machen es natürlich noch viel zu wenig, aber es ist angekommen. Erst kürzlich haben wir wieder einen Deal abgeschlossen mit einem sehr großen internationalen Fashion-Player, der monatlich einen Überblick möchte über, ja, wirklich zigtausende, zehntausende ASINs, wie dort eigentlich das Preisniveau ist, welche Handelspartner das verkaufen, woher die Partner kommen, wer ist in der Buybox und welche unserer Produkte werden überhaupt angeboten. Denn auch noch hier auch einmal nochmal der Hinweis, ich habe natürlich nicht nur meine aktuellen Kollektionen online, ich habe vielleicht auch alte Kollektionen, irgendwie Restware, das ganze Thema wird ja total komplex, das betrifft glaube ich auch nicht nur Fashion, in fast allen Kategorien gibt es vielleicht neue Modelle, neue Versionierungen und diesen Überblick zu bekommen, hilft ja nicht nur dabei zu verstehen, wie mein Preis und Händlerniveau gerade ist, sondern auch allgemein zu verstehen, weil darauf kommt es am Ende an, das ist vielleicht auch ein guter Abschluss, was sieht am Ende mein potenzieller Kunde, wenn er nach meiner Marke oder nach meinen Produkten sucht und bekommt er eigentlich dann das angezeigt, was wir als Hersteller darstellen wollen, sowohl vom Image, vom Branding, als auch überhaupt die richtigen Produkte und sind diese Produkte eigentlich auch verfügbar?
Ja, das ist ein guter Abschluss. Ich glaube, wir könnten noch ewig über das Thema sprechen, weil es so ein komplexes, großes Thema ist. Ich würde aber sagen, wir machen hier einen Punkt und schließen das Ganze wie immer mit unserem Blog ab.
Ja.
Es sei denn, du hast noch einen Punkt, ich wollte jetzt nicht, nicht abschneiden, aber ich habe so parallel mal auf die Zeit geschielt und dachte mir, vielleicht kommen wir noch unter 15 Minuten rum.
Ich habe zufällig wieder einen Blogbeitrag mitgenommen, das heißt wie immer, geht mal auf movesell.de/blog und da war die Jule wieder fleißig und hat einen coolen Fachbeitrag zum Thema geschrieben, so optimierst du dein Advertising auf Amazon im Bereich Garten. Total spannende Kategorie, geht viel um Saisonalität, wie passe ich mein Sortiment richtig an, wie spielt auch das Wetter mit rein, wie finde ich die richtigen Keywords, lese es mal durch, wirklich sehr lesenswert und dann würde ich sagen, ja, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Ciao, ciao.
Ciao.
Du möchtest noch mehr lernen und immer up to date sein? Dann folge MoveSell auf YouTube und LinkedIn.